Willkommen zu unserer zweiten Online-Lesung to go aus unserem Buch Wege der Umkehr. Heute möchten wir euch ein spezielles Kapitel vorstellen, welches nicht zeitaktueller als zur Zeit sein könnte. Unsere Außenwelt verändert sich aktuell recht dramatisch und wir werden diesbezüglich mit immer neuen und besorgniserregenden Informationen zugeschüttet, die wir gar nicht in der Lage sind zu verarbeiten oder auf Richtigkeit überprüfen können. Ferner sind wir speziell in den letzten Jahren durch gewisse Maßnahmen aus unseren Gewohnheiten, die wir insbesondere in der Außenwelt ausleben konnten, massiv eingeschränkt worden und die Empörung darüber war groß und viele empfanden das als kaum auszuhaltenden Mangelzustand. Die Erleichterung bei vielen Menschen war entsprechend groß, als man ihnen wieder gnädig gestattete, ihren bisherigen Gewohnheiten, egal wie sinnvoll sie auch im Vorfeld gewesen sein mögen, wieder annähernd nachkommen durften. Die Frage, die wir uns bei all dem doch auch mal stellen dürften, ist doch die: Warum sind wir so dermaßen auf das Außenleben fokussiert und scheinen fast süchtig, unseren bisherigen Ablenkungen dort weiter nachkommen zu dürfen? Warum lenken so wenige ihre Aufmerksamkeit auf ihr Innenleben? Und damit sei hier vorrangig die eigene Herkunftsfamilie gemeint. Wie intakt oder instabil ist dieses Familiengefüge mittlerweile für viele geworden? Oder sind diese mittlerweile sogar getrennt bzw. zerstritten und keinerlei wohlwollendes Gemeinschaftsgefühl will dort mehr aufkommen? Sei es innerhalb der Generationen oder die jüngeren oder älteren Generationen gegeneinander. Wo ist unser sicheres Gefühl von zu Hause geblieben, dass wir das scheinbar für uns nur noch in der Außenwelt glauben finden zu können, aber bis heute nicht so wirklich dort ankommen konnten? Warum gibt es dazu in der Außenwelt und in den breit gefächerten Medien kaum oder keine Informationen? Warum vernachlässigen wir unsere natürlichen Ursprünge so dermaßen? Wer hat ein Interesse daran und profitiert davon? Was sind die Folgen und Konsequenzen für uns? Und wie kommen wir wieder zurück in unsere familiären Gemeinschaften und können wieder von einem gesunden und intakten Zuhause sprechen? Der Auszug des folgenden Kapitels aus unserem Buch soll einige Hintergründe dazu liefern, damit wir diese kaum wahrgenommenen Jahrzehnte, ja gar jahrhundertelange Entwicklung nachvollziehen und bestenfalls wieder umkehren können. Nie war die Zeit richtiger und wichtiger dafür als die aktuelle. Kapitel 1, Buch 1. Die Überschrift: Mit voller Kraft zurück. Entwickelt. Ein interessanter und fast schon widersprüchlicher Wendepunkt fand statt, als wir uns vor ca. 20.000 Jahren sesshaft machten. Wir taten es aus gemeinnützigen Gründen und um uns gegenseitig das Leben zu erleichtern und Sicherheit zu geben. Seitdem wir Menschen das tun und insbesondere in den letzten Jahrzehnten, scheinen genau diese einstigen Beweggründe immer mehr an Wirkung einzubüßen. Denn in den Familien verlieren wir immer mehr an Sicherheit und der Zusammenhalt schwindet weiter und weiter. Wir entwickeln uns zu Einzelindividuen, die vielleicht noch unter einem Dach leben, aber sich immer uneiniger sind und voneinander entfernen. Das war praktisch vorhersehbar, denn Sesshaftigkeit steht gleichzeitig immer für zunehmende Bequemlichkeit. Die Horden und Stämme in Urzeiten waren immer in Bewegung, wenn sie täglich der Nahrungsversorgung hinterherliefen. Man glaubt, dass die Menschen zu der damaligen Zeit täglich 10 bis 15 Kilometer Fußmarsch hinter sich brachten. So war jeder Einzelne natürlich mehr beschäftigt und viel unterwegs, bevor wir anfingen, uns in Kollektiven zusammenzufinden. Einhergehend mit der Sesshaftigkeit wurde begonnen, die alltäglichen Aufgaben untereinander aufzuteilen. Nun hatten wir ein festes Areal oder ein Haus, wir mussten nicht weiter umherziehen und so konnte mehr Bequemlichkeit Einzug halten. Das schuf Freiräume und freie Zeiten, es auch mal ruhiger angehen zu lassen. Ruhe, Erholung und Bequemlichkeit waren zuvor nur während den Schlafenszeiten möglich. wie sinnvoll wir diese freien Zeiten bis heute nutzen. Na, das können wir immer noch gut beobachten. Die Industrialisierung hat im Grunde genommen bereits begonnen, als wir uns entschieden haben, mit der Sesshaftigkeit fortan Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Damit wurde unser Terrain und unser Aktionsradius stark verkleinert, denn zuvor sind wir teils über Kontinente gewandert. Plötzlich agierten wir im Vergleich nur noch auf ein paar Quadratmetern. Ganz nebenbei bemerkt, ist damit auch der Umstand zu erklären, warum wir Menschen heute noch gerne reisen und im Reisefieber sind. Denn Reisen bildet. Das sind uralte Erbinformationen unserer DNA, die uns an die umherziehenden Völker und Stämme erinnern, die über Kontinente zogen. Doch festgesetzt mit weniger Bewegungsraum und einer folgerichtigen Bequemlichkeit glich diese sesshafte Lebensweise mehr und mehr einer Isolation. Zumindest im Vergleich zum vorherigen Lebensraum. So begann sich jeder hinter den eigenen Mauern und innerhalb seines Gemäuers zu isolieren und einzukerkern. Ein Phänomen oder gar ein Trend, den wir auch heute noch kennen. Lifestyle-Forscher oder Spezialisten nennen das Cocooning, also der gezielte Rückzug in den eigenen Kokon, den wir von den Schmetterlingen kennen. Diese verlassen aber im Gegensatz dazu irgendwann als Raupe ihren Kokon, um sich als wunderschöne Schmetterlinge frei zu entfalten. Da hinter allen Entwicklungen ein Motiv zu vermuten ist, stellt sich die Frage, warum wir das getan haben. Unsere ursprüngliche Lebensweise gegen Sesshaftigkeit und Zivilisation einzutauschen und damit bis heute den familiären Zusammenhalt immer mehr zu schwächen. Also immer mehr von der familiären Einheit zu Einzelindividuen werden. Eindeutige Nutznießer sind in jedem Fall die Industrie und Wirtschaft durch unser Konsumverhalten. Denn eine Familie als eine Einheit benötigt nur einen Fernseher, so wie es früher üblich war. Heute, wo die Familie aus einzelnen Individuen besteht, da will oder besitzt jeder sein eigenes TV-Gerät. Jedes private Zimmer ist heute vielfach mit allem ausgestattet, was das Alleinleben unter einem gemeinsamen Dach möglich macht, und das halten wir für völlig normal. Ebenso normal scheint es zu sein, dass jeder beim gemeinsamen Essen mit seinem Smartphone rumspielt und so dem ursprünglichen Familiengeist und einer guten Kommunikation die letzte Luft raubt. Früher war das undenkbar, heute leider normal. Wenn es der finanzielle Wohlstand hergibt, dann bekommen Kinder, Eltern und Großeltern eigene Wohnbereiche mit allem Schnickschnack, wie ein eigenes Bad, einen Aufenthalts- und Schlafbereich sowie die beste technische Unterhaltungselektronik. Eine Familie mit 5 Mitgliedern hat nicht selten 5 Fernseher, 5 Autos, 5 Zimmer, quasi alles mal 5, wenn der Geldbeutel es hergibt. Daher ist es nicht schwer zu erraten, wer die Nutznießer zerstörter und gespaltener Familiensysteme sind und von der familiären Einzelhaft im Gemeinschaftshaus profitiert. Es ist wohl eher die florierende Wirtschaft, die durch permanentes Wachstum und Konsum profitiert, als die einzelnen Familien oder Familienmitglieder. Ein besseres Zuhause haben wir deswegen keinesfalls. Wohl eher befinden wir uns in luxuriöser Isolationshaft oder sind in bequemer Wohnhaft festgesetzt. Jeder nach unseren Möglichkeiten und Erwartungen, die wir zielstrebig und gehorsamst erfüllen. Da wir das so brav bis in den Exzess betrieben haben, gibt es mittlerweile wieder Familien, die sich back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, orientieren. Familien, die erkannt haben, worauf es im Wesentlichen ankommt und wieder mehr füreinander da sind und miteinander sprechen. Da werden zum Beispiel die elektronischen Geräte bewusst abgeschaltet und es findet wieder eine gemeinsame Kommunikation statt. So, wie es früher gang und gäbe war und alles auf den Tisch kam, was gemeinsam einfacher gelöst werden kann. Allgemein ist es mit der Kommunikation eh ein schwieriges Thema. Denn wie kommunizieren wir denn heute noch? Abgesehen davon, dass ein Sprechen kaum noch stattfindet, schreiben wir auch nicht mehr. Wir verlagern uns heute auf das gegenseitige Schicken von Sprachnachrichten. Immer wieder neue Trends, wie wir miteinander kommunizieren, aber deswegen funktioniert in unseren Gemeinschaften nichts besser als zuvor. Dennoch setzen wir wieder fleißig auf neue Trends im Miteinander. Das Problem, welches es zu klären gilt, ist aber, was denn unsere Familien, unsere Sippen und Clans nun wirklich zerstört. Die Politik und die Polizei gehen heute mehr denn je gegen die großen familiären Clans vor, aus angeblich kriminellen Gründen. Viele von diesen Clans haben bis zu 3000 Mitgliedern und diese sind auf unterschiedlichen Wegen miteinander vernetzt und unterstützen sich gegenseitig auf legale oder illegale Art und Weise. Diese großen Gemeinschaften sollen zerstört werden, weil Individuen einfacher zu kontrollieren sind als Familiengruppen. Keine Politik kann eine Familie oder einen Clan zerstören. Aber das einzelne Individuum sehr wohl und sehr leicht. Daher hat die Politik seit den 70er Jahren die Marschrichtung vorgegeben, weg von der Großfamilie und hin zu Individuen. Sie wollen den Einzelnen besser steuern und kontrollieren. Das funktioniert natürlich umso besser, je früher wir die Kinder aus den Familien in staatliche Erziehungsanstalten wie Kitas, Kindergärten, Schulen usw. isolieren. Man meint es ja nur gut mit den Sprösslingen und möchte lediglich die Familien so früh wie möglich entlasten, damit sie wirtschaftlich volle Leistung erbringen können. Früher waren Familien mehr als Gemeinschaft zusammen und sie saßen, aßen, tranken und sprachen zusammen. Da war man sich einig, welche Werte, welcher Sportverein, welche politische Meinungen nach außen vertreten werden und gut zu heißen sind. Es war ein einheitliches Bild, welches die Familie nach außen spiegelte. Wenn Opa und Papa schon immer Opel gefahren sind, dann fährt die nächste Generation auch Opel. Das war das, was Familien unter anderem ausmachte. Sie hielten nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände zusammen, sondern machten auch nach außen klar sichtbar, wer sie als Familie sind. Durch eine einheitliche Haltung war klar, welche Werte sie vertreten und welche Meinung geschlossen nach außen demonstriert wird, für die man gemeinsam einstand und kämpfte. Heute in Familien, als Beispiel mit vier Söhnen, hat jeder seinen eigenen Verein, den er als Fan vertritt. Wenn diese vier Söhne zusammenkommen, dann gibt es ein Hauen und Stechen und jeder macht, denkt und sagt, was er will. Es gibt kaum etwas Gemeinsames mehr, überwiegend nur ein Gegeneinander und Wetteifern, denn heute kämpft eh jeder gegen jeden. Diesen starken gemeinschaftlichen Auftritt als Sippe haben wir vom Ursprung her leider wieder verlassen. Nur, was hat es uns gebracht? Und wo ist dabei das Familiäre und das Gemeinsame? Sicherheit war doch der ursprüngliche Grund, warum wir in Kollektive, Stämme, Sippen und Familien zusammengefunden haben. Denn nur im Kollektiv war das Überleben und unsere Sicherheit zu gewährleisten. Darin bestand der Sinn, uns gegenseitig zu unterstützen und unsere Alltagsprobleme und Versorgung zu meistern. Heute versucht der Vaterstaat, diese Aufgabe zu übernehmen. Aus unseren natürlichen Kollektiven haben wir uns daher immer mehr heraustreiben lassen. Daher sind die meisten von uns Familienflüchtlinge, die aus dem sicheren Hafen der Gewohnheiten und Sicherheiten weglaufen wollen. Wir selbst haben uns in ein geistiges Gefängnis gebracht und aus unseren Familien entführen lassen. Unserer egoistischen Gier und Illusionen folgend haben wir schon früh recht unreife Urteile gefällt und emotionsgeladene Entscheidungen getroffen. An diese können wir uns heute kaum noch bewusst erinnern. Diese emotionalen Entscheidungen haben aber immer weitreichende Folgen und Konsequenzen. Aus unserer kindlichen Wut oder Enttäuschung heraus haben wir im Gerichtssaal unseres kindlichen Geistes Recht gesprochen und Urteile gefällt, wie: Die Kinder in den anderen Familien haben es scheinbar immer besser als wir selbst. Die anderen Eltern sind doch wesentlich lieber und mehr für ihre Kinder da als unsere eigenen. Andere Geschwister sind nicht so frech und neidisch als die eigenen. Oma und Opa sind eh lieber und die besseren Eltern als unsere eigenen. Die bunte Welt da draußen hat doch viel mehr zu bieten als unsere doofe Familie. Papa ist nie für uns da und wir werden es später auf jeden Fall anders und besser machen als er. Mama und Papa haben die Geschwister lieber als mich. Daher fühle ich mich nicht gewollt. Ich werde mal erfolgreicher sein als Papa. Und das beweise ich ihm, dass er dann endlich mal stolz auf mich sein kann. Wir werden später unsere Kinder wesentlich besser und gerechter erziehen als unsere Eltern. Wir werden später unseren Kindern wesentlich mehr bieten als das, was wir von unserer Sippe bekommen haben. Mama und Papa sind eh nur doof und wollen uns nur ärgern mit ihren ganzen Verboten und Regeln. Aus all diesem kindlichen Frust und harmlos klingenden Verurteilungen muss aber zwangsläufig ein innerer Umkehrschluss erfolgen. Genau in diesem Moment der Wut, der Verzweiflung, der Enttäuschung und der Verurteilung treffen wir eine emotionale Entscheidung und legen uns für die Zukunft fest. Wir bestimmen sie damit sogar einhergehend. In diesem Moment geben wir uns einen Schwur, es genau anders oder besser zu machen als das, was wir ablehnen oder die wir dafür ablehnen. Das ist das Fatale an Verurteilungen und Bewertungen. Denn erst lehnen wir etwas vehement ab und treffen dann gleichzeitig eine neue Entscheidung. Damit geben wir ein emotionales Versprechen, wie wir es zukünftig umkehren werden. Und dabei spielt es keine Rolle, wie klein oder naiv wir sind, wenn wir solche folgenschweren Urteile und Entscheidungen treffen. Egal wie reif oder unreif wir sind, wenn wir urteilen und bewerten, egal wie bewusst oder unbewusst wir das tun, ist es wichtig zu verstehen, was in diesen Situationen geschieht und wir als Folge daraus erschaffen. Alter und Reife ändern leider nichts an den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die Umkehrung dessen muss und wird erfolgen, denn wir haben sie freigesetzt. Nun müssen wir liefern und beweisen, dass wir besser sind. Und dieser Schwur und selbst auferlegten Fluch wird uns nun ein Leben lang verfolgen. Im Verlauf des Lebens werden wir anhand entsprechender Ereignisse und Schicksalsschläge daran erinnert, ob wir das abliefern, was wir versprochen haben. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist nur, dass uns das gar nicht gelingen kann, auf Dauer besser zu sein als die oder das, was wir einst zu Unrecht verurteilten. Somit sind die unangenehmen Schicksale unseres Lebens bereits vorbestimmt, beziehungsweise wir haben sie bestimmt, bis wir irgendwann vielleicht erkennen, was wir uns damit selbst angetan haben. Kaum einer kommt bis heute an diesen Punkt der Selbsterkenntnis. Daher verläuft das Leben so bescheiden und sinnfrei, wie wir es aktuell beobachten können. Speziell auf diesen Aspekt werden wir im Kapitel 5, ewige Lüge, ewige Wahrheit, detaillierter eingehen. Unsere Schwüre oder Flüche geschehen im Guten wie im Bösen, denn das macht keinen Unterschied. Im Prinzip ist diese Methode unser Erfolgsrezept, doch wir sind dabei zumeist völlig ahnungslos, was da mit uns geschieht. Ja, wir haben uns mit jedem Urteil aus einer Emotion heraus einen Schwur auferlegt und dieses Versprechen und diese Energie senden wir aus. Und wir werden dementsprechend empfangen. Es wird erfüllt werden und es wird unser Leben maßgeblich mitbestimmen. Ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht. Unser Hochmut lässt uns zwar glauben, dass Flüche und Schwüre was rein Mystisches oder Märchenhaftes und nichts Reales wären, aber weit gefehlt. Was einmal gesetzt ist, das ist ein Gesetz und verlangt danach, erfüllt und bewiesen zu werden. Wie klein oder jung wir bei solchen folgenschweren Entscheidungen und Urteilen sind, ist völlig unerheblich. Wir haben die Konsequenzen zu tragen und die verdammte Verpflichtung zu beweisen, komme, was wolle. Und wir wiederholen an dieser Stelle noch mal gern die Lösung des Problems, indem wir irgendwann einmal aufwachen und dann erkennen, was wir uns da an den Allerwertesten geheftet haben. Dann können wir unsere Flüche, die ja zur früheren Zeit aus unserem kindlichen Denken heraus nicht der Wirklichkeit entsprachen, wieder zurücknehmen und auflösen. Diese müssten wir aber erst einmal erkennen. Dann könnten wir wieder frei sein. Weit mehr als 90% der Menschen bleiben aber in Unkenntnis dieser tragischen Folgen und Entscheidungen. Sie bleiben bis zum bitteren Ende in ihren Kindheitsflüchen stecken und nehmen diese mit ins Grab, ohne zu wissen, was sie getan haben und ohne je zu wissen, warum ihr Leben oftmals nicht so verläuft, wie sie sich es vorgestellt haben. Zu all dem und mit dem Hintergrundwissen, dass das schon über Generationen so läuft, sich wiederholt und weiterläuft und fortsetzen wird, können wir nur den folgenden Merksatz von Konstantinos Doukas anwenden und uns zu Gemüte führen. Alle Traumata und Höllen, die du durchlebst, dienen zur Erweckung deiner Erkenntnisse. Wir machen das schon so lange und setzen das unbewusst fort und wiederholen einfach nur das, was uns von unseren Vorgenerationen vorgelebt wurde. Daher ist so ein Prozess der Bewusstwerdung und der schmerzhaften Erkenntnisse nötig, denn ohne diesen Prozess wirst du niemals wieder frei sein können.